So, jetzt schauen wir mal ins Wort Gottes rein. Ich habe heute eine einfache Botschaft von einer Begebenheit aus den Evangelien, die ihr alle kennt. Aber wie das so ist bei Jesus aus den Evangelien, was dort für uns so geläufig ist, was wir denken, das kennen wir schon alles von Kindesbeinen an, das hat es in sich und es hat für uns heute was zu sagen, wenn wir das beachten, was der Heilige Geist uns da mitteilen möchte. Amen. So, und deine kleine Tabea, die hatte schon in ihrem Bild in diese Richtung das aufgezeigt. Und ich habe sogar eine Botschaft heute, also beziehungsweise eine Überschrift für die Botschaft. Und das heißt, die zerstörende Kraft von Furcht und Zweifel. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns heute in dieser Zeit. Weil diese Mächte der Finsternis durch diese Menschen, die dann auch wirken, versuchen, die Menschheit generell, aber speziell die Christenheit, unter Furcht und Kontrolle und Einschüchterung zu bringen. Und das zerstört alles geistliche Leben, wenn man dem Raum gibt. So, lasst uns mal reinschauen. So, und jetzt hört mal die Geschichte so, als hättet ihr sie noch nie gehört, zum ersten Mal. Ja? Matthäus 14, ab Vers 22 bis 33. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer hinüberzufahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war Jesus dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See Genezareth und litt Not in den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber zur vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und er ging auf dem See. Als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, oh, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen zu ihm, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Okay, das haben wir heute das erste Mal gehört, oder? Lass uns mal in diese Geschichte einsteigen, und das Beste ist, wenn du dich als Teil der Jünger siehst, die dort im Boot sitzen und diese Geschichte aus ihrer Perspektive miterlebst. Und die Begebenheit beginnt schon sehr ungewöhnlich, weil Jesus hat ja zuvor die 5000 Männer, entsprechend Frauen und Kinder, dazu mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Durch dieses Speisewunder zuvor hat er sie gelehrt, eine längere Zeit. Und nachdem sie alle gegessen hatten, sagt Jesus zu seinen Jüngern, steigt ins Boot und fahrt an die andere Seite des Sees Genezareth rüber. Und ich werde allein diese ganze Volksmenge mit einem Segen entlassen. Aber ihr geht schon mal voraus, fahrt schon mal los. Ich komme dann hinterher, hat er nicht gesagt. Aber er schickt seine Jünger los. Ich meine, wenn das hier am Land gewesen wäre und hätte gesagt, komm, geht mal schon in die nächste Stadt, ich komme dann nach Kapernaum hinterher. Aber er schickt sie auf die andere Seite des Sees mit dem Boot. Und keiner der Jünger fragt, wie kommst denn du hinterher? Die machen einem halt, was der Herr sagt, sind gehorsame Jünger. Das ist gut. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg Jesus auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Wisst ihr, das war der Grund, warum er seine Jünger erstmal losgeschickt hatte. Jesus wollte allein mit seinem Vater sein. Er hat die Menschenmenge im Segen entlassen, seine Jünger im Segen auf die andere Seite des Sees geschickt, damit er allein sein konnte mit Gott, dem Vater. Amen. Das war ihm besonders wichtig. Weil Jesus hat in dieser Gemeinschaft mit dem Vater, und das war dann schon abends, hat er die Dinge, die am Tag geschehen sind, mit dem Vater besprochen und das, was vor ihm liegt. Das heißt, er hatte Gemeinschaft mit seinem Vater. Es war Abend und er war dort allein. Und diese Gemeinschaft, die er hatte mit seinem Vater, war ihm so wichtig, dass er alle anderen Menschen erstmal wegschickte. Und ihr Lieben, das brauchen wir auch. Es gibt Zeiten, wo du ganz allein mit deinem Vater und mit Jesus sein musst, die du dringend brauchst, um mit ihm die Dinge deines persönlichen Lebens zu besprechen, die gewesen sind, die sind und sein werden, wo du mit ihm über dich sprichst, über dein Umfeld und über deinen Dienst und wo du einfach Gemeinschaft mit ihm hast. Und bei Jesus war das eben halt bloß in der Nacht möglich oder früh bei Zeiten, weil er ständig von Menschen umlagert war. Wenn Jesus das gebraucht hatte, brauchen wir das umso mehr. Amen. Lernt davon von Jesus. Schickt mal alle Menschen in diesem Sinne mal raus, macht die Tür zu und habt Zeit mit Jesus. Ob in der Nacht, ob am Tag, aber baut ihr diese Zeiten ein. Die sind so, so notwendig. Das war am Abend und diese Nacht ist ja in 4 Nachtwachen eingeteilt, also 18 Uhr, dann spricht man in Israel schon von Abend. So, und hier geht es dann weiter, dass Jesus um die 4. Nachtwache, das war die letzte, das heißt circa zwischen 3 und 6 Uhr morgens, ging Jesus dann seinen Jüngern hinterher auf dem Wasser. Für ihn war das kein Problem. Er war ja gestärkt mit seinem Vater im Himmel. Er war neu mit Glauben, mit Gemeinschaft, mit Gott erfüllt. Und Gott ist übernatürlich und Jesus ist übernatürlich. Ja? Und es ist für ihn kein Problem, die physikalischen Gesetze außer Kraft zu setzen, weil er hat ja die Erde geschaffen, und einfach auf dem Wasser zu gehen. So, das heißt, diese Gemeinschaft mit dem Vater hat sich hingezogen bis mindestens 3 Uhr am Morgen. Und zwischen 3 und 6, um die 4. Nachtwache, kam Jesus zu ihnen dann in die Nähe und ging auf dem See. Also das hat er schon mindestens 1,5 Kilometer so zurückgelegt, oder gerade 2. Und mitten auf dem See waren die Jünger, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, du hast zu tun mit Gegenwind. Die Segel nützen da nichts mehr und du fängst an zu rudern und das Ding irgendwo übers Wasser zu bringen. Und du bist schon mehrere Stunden da am Boot und der See Genezareth ist ja nicht so weit. Du bist eigentlich in einer relativ kurzen Zeit dann auf der anderen Seite. So, und sie sind aber gerade bis zur Mitte gekommen und plötzlich taucht so eine helle Gestalt auf aus dem, neben deinem Boot. Ja? Und der starke Wind, die starken Wellen und dann plötzlich taucht jemand auf neben dir. Und dann kriegst du erstmal einen Schock, ja? Oder? Hast du niemanden erwartet, der da einfach mal so übers Wasser läuft? Denn Jesus hat sie nicht vorgewarnt, hat nicht gesagt, ich komme dann mal hinterher, ich gehe beim Wasser, es ist für mich kein Problem. Sondern sie schrien, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht, aber sagt Jesus sofort, seid getrost, ich bin's, kein Problem. Habt keine Furcht, ich bin's. Amen. So, und dann beginnt die Begebenheit mit Petrus. Es war eine gewisse Distanz zwischen dem Boot und Jesus. Und dann gab es diesen einen Jünger, den Petrus, der ist sehr interessant, diese Persönlichkeit. Und Jesus mochte ihn irgendwo besonders, weil er war so impulsiv und er hatte plötzlich geniale Ideen. Während die anderen sich so, ne, in ihrem Boot von Wind und Wellen umherwiegen ließen und so mit aller Kraft noch angekämpft haben gegen den Wind und ihren Schock erstmal verarbeitet hatten, Petrus sagte, Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Auf die Idee musste er erst mal kommen. Er hat gesehen, mein Meister läuft über dem Wasser und was mein Meister kann, wenn der mich ruft, kann ich es auch. Er hatte Glauben. Er hatte Glauben an das Übernatürliche, hatte Glauben an den Sohn Gottes, der Übernatürliches wirkt und übernatürlich ist und der seine Jünger befähigt, Übernatürliches zu tun. Amen. Also ich finde, manchmal wird diese Geschichte immer so, der zweifelnde Petrus und so. Ne? ich finde das aber gut, was da gemacht hat. Bis auf den Zweifel. So, aber er kam wenigstens auf die Idee, Herr, wenn du es bist, dann rufe mich und lass mich zu dir kommen. So befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Das, als Fischer ist er ja mit dem Wasser aufgewachsen. Ja? Und er dachte, das habe ich noch nie gesehen, dass jemand auf dem Wasser gehen kann. Das will ich auch. Amen. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, okay, warte, bis ich im Boot bin, dann gebe ich dann meine kurze Lehranweisung. Oder was getraust du dir, ebenso wie ich auf dem Wasser zu gehen? Das ist nur mir vorbehalten, dem Sohn Gottes. Was wagst du dir, demütige dich, verkriech dich in die letzte Ecke des Schiffes. Nee, Jesus war von dieser Kühnheit des Glaubens in seinem Herzen berührt. Und er sagte einfach nur, komm, befiehl mir zu kommen. Und Jesus sagte, komm. Und da geschah aber mit dem ganzen Umfeld nichts. Das heißt, Jesus war da, das Boot war hier, da Petrus noch im Schiff und es war starker Wind und starke Wellen. Amen. Und vielleicht hat er Petrus schon insgeheim gedacht, wenn Jesus jetzt mich zu sich ruft, dann geschieht das genauso wie in Matthäus Kapitel 8. Weil wir sind jetzt hier im Kapitel 14. Aber im Kapitel 8 war das, was die Tabea gemalt hatte, wo die Jünger mit Jesus im Boot waren. Und da kam schon mal starker Wind auf und Sturm und Jesus verschlief die ganze Dramatik der Umweltsituation. So, und dann haben sie ihn aufgeweckt und dann stand Jesus auf und hat den Sturm gestillt und die Wellen legten sich. Ja, das war im Kapitel 8, jetzt Kapitel 14. Wieder ein Boot, aber Jesus diesmal nicht drin, sondern außerhalb auf dem Wasser. Und da hat Petrus sicher gedacht, wenn er mich jetzt ruft, das sagt Jesus, Wind, verstumme, Wellen legt euch und ich kann schön über den spiegelglatten See laufen. Das geschah aber nicht. Starker Wind, starke Wellen. Aber jetzt, Petrus handelte auf das Wort von Jesus hin. Jesus sagte, komm, und Petrus stieg tatsächlich aus dem Boot aus. Also kannst du mal vorstellen, die anderen 11 Jünger, von denen die Hälfte mindestens Fischer waren, die haben echt große Augen ausgeschraubt. Die haben gedacht, was wird denn jetzt passieren? Und Petrus den ersten Fuß aufs Wasser, es trägt. Das Wasser trägt. Den zweiten Fuß aufs Wasser, das Wasser trägt. Petrus lässt das Boot los, keine Sicherheiten mehr, das Wasser trägt. Jesus ist da, das Boot ist hier, Petrus auf dem Wasser, starker Wind und starke Wellen. Petrus hörte das Wort des Herrn, er reagierte, er handelte auf das Wort des Herrn und er richtete seinen Blick, seinen Fokus voll auf Jesus. Amen. Das heißt, der Wind und die Wellen waren immer noch dieselben, aber er nahm sie in dem Moment, wo er auf Jesus schaute, sein Wort hörte und handelte, nahm er das nicht wahr. Er hörte das Wort und er sah auf Jesus. Und solange wie er auf Jesus schaute, gemäß seines Wortes handelte und auf Jesus schaute, jeder Schritt war ein Wunder. Er konnte auf dem Beweg, ihr müsst euch vorstellen, es war kein spiegelglatter See. Er musste das ja irgendwie mit dem Gleichgewicht ausbalancieren. Wenn wir das mal so eine Welle kam, ne, mal ein großes Schritt drüber und dann so wieder runter. Also er ist so irgendwie gelaufen. Ne? Das ging rauf und runter, dann musste er das alles irgendwie ausgleichen. Aber mit jedem Schritt vermehrte sich sein Glauben. Amen. Jeder Schritt mit Blick auf Jesus, gemäß seines Wortes gehandelt, stärkte seinen Glauben. Und er ging den Nächsten und den Nächsten. Und er war schon fast an Jesus dran. Und in dem Moment geschah das Tragische. Er schaute von Jesus weg und er schaute auf den starken Wind, die starken Wellen. Als er, Vers 30, als er aber den starken Wind sah, zuvor der Satz nochmal, habe ich erzählt, aber hier steht es auch in der Bibel. Da sprach er, komm, Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Das heißt, Jesus sagte, komm, und ging er direkt auf ihn drauf zu. Dann wendete er seinen Blick von Jesus ab, auf den starken Wind, den starken Wellen, wohlgemerkt, ich wiederhole es nochmal, das war vorher, starker Wind, starke Wellen, die ganze Zeit starker Wind, starke Wellen. Die Umstände waren alles dieselben. Aber Petrus wendete, er ging am Glauben an das Wort des Herrn, aber er wendete seinen Blick von Jesus ab und auf den Wind und die Wellen. Und in dem Moment trug das Wasser nicht mehr. Es war jetzt nicht so, dass das plötzlich diese übernatürliche Fähigkeit, auf dem Wasser zu gehen, plötzlich weg war, da wäre er sofort abgegluckert. Ne? Sondern er fing an zu sinken. Das heißt, langsam gingen seine Füße unter Wasser, dann bis zum Knie und so weiter. Und dann schrie er, Herr, rette mich! Und Jesus griff seine Hand und zog ihn raus. Jesus ist gut. Die anderen 11, die hätten ihn sicher nicht gerettet. Aber Jesus war da auf dem Wasser. Jesus ergriff sogleich seine Hand und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Erst dann legte sich der Wind. Jesus befahl nicht mal dem Wind, dass er verstummen sollte. Er befahl nicht mal den Wellen, dass sie sich legen sollten. Sondern er ging dann gemeinsam Hand in Hand mit Petrus die letzten paar Meter, die er schon zurückgelegt hatte, und stieg mit Petrus in dieses Boot, was von den Wellen bewegt wurde. Und in dem Moment, wo Jesus seine Füße in das Boot setzte mit Petrus, spiegelt glatte See. Amen. Jesus ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Warum hat er das nicht vorneweg gemacht? Hat er nicht gesagt, Wind verstumme, Wellen legt euch, damit mein Diener hier, so wie er vom roten Teppich auf spiegelglatter See zu mir kommen kann. Aber Herr, bitte, er probiert es noch. Er macht das erste Mal. Nee, Jesus ließ es zu, dass der Wind und die Wellen dieselben geblieben sind. Er wollte den Glauben von Petrus testen und gleichzeitig seinen 11 verbliebenen Jüngern ein Beispiel setzen. Amen. Jetzt ist die interessante Frage bei dieser Begebenheit: Was hat diese Situation verändert, die es so gut anfing? Petrus hatte Glauben. Er hatte kühnen Glauben. Er hatte großen Glauben, dass Jesus, wenn er ihn ruft, dann dafür sorgt, dass das Wasser trägt. Er hörte das Wort des Herrn und er handelte auf das Wort des Herrn. Das ist ein guter Jünger. Und wir kennen ja auch das Wort Gottes, die Verheißung Gottes. Und wir bemühen uns, auf die Verheißung, das Wort Gottes hin zu handeln. Genauso wie Petrus. Und er ging auf Jesus zu, er schaut auf ihn, er ging auf ihn zu. Die Verheißung trugen, das heißt, das Wort Gottes hat sich erfüllt. Gottes Wort ist wahr. Und doch hat sich die Situation verändert, dass Petrus sank und das Wasser ihn nicht mehr trug. Hat Jesus sich verändert? Nee, ist ja immer Hebräer, ne? 12, steht es wohl, 13. Jesus ist immer derselbe, gestern, heute und auch in alle Ewigkeit. Gott ändert sich nie. Jesus, an ihm liegt es nicht. Er ist immer derselbe. Die anderen Jünger, das waren bloß die Zuschauer dieses ganzen Spektakels. Die hatten eine sehr interessante Vorführung. Wind und Wellen haben sich nicht verändert, die waren immer noch dieselben. Hat Petrus aufgehört zu gehen oder so, an das Wort zu glauben? Nein, er bewegte sich weiter. Aber während er auf die Wellen schaute und weitergehen wollte, trug das Wasser nicht mehr. Er war noch in Bewegung, in Gehorsam auf das Wort hin. Das, was diese Situation verändert hat, waren nicht die äußeren Dinge. War nicht Gott, war nicht Jesus, nicht die anderen Menschen, nicht die Umstände, nicht das Boot. Hier drin hat sich was verändert. Tief in ihm. Er hat nicht mal ein Wort des Unglaubens gesprochen, ne, weil wir sagen ja oft, Tod und Leben stehen der Gewalt der Zunge. Er hat nicht mal was Falsches gesprochen. Hier drin war die Veränderung. Und diese Veränderung zuerst in seiner Blickrichtung und dann, was sich aus dieser Blickrichtung in seinem Herzen bewegt hat, sorgte sofort dafür, dass das Wasser nicht mehr trug, dass er unterging. Und das ist eine Lektion, die wir daraus lernen dürfen, was die elf Jünger schon lernen konnten damals oder wir heute, die uns zum Nachdenken bringen sollte. In der jetzigen Situation. Und das, was auf uns noch drauf zukommt. Weil die Stürme und die Wellen nehmen eher noch zu als wie ab. Jetzt im geistigen Ding gesehen. Und die Gemeinde sitzt im Boot und wird von den Umständen rumhergeschaukelt. Ja? Welle hoch, Welle runter. Lässt sich schaukeln. Aber dann ist Jesus da, er steht über den Umständen. Er hat diese Welt überwunden. Hat er gesagt, habt keine Furcht, ich gebe euch Frieden. Ich habe diese Welt und all diese Umstände bereits überwunden. Er steht da und erwartet, dass wir im Glauben auf sein Wort hin ebenso über den Dingen stehen. Uns von den Umständen nicht umherschaukeln lassen, aus dem Boot heraussteigen, aktiv werden, auf den Glauben hin handeln. So weit, so gut. Zu dem Gehorsam auf das Wort hin muss parallel die Blickrichtung auf Jesus gerichtet sein. Amen. Der Gehorsam gegenüber dem Wort muss immer verbunden sein mit der Blickrichtung auf die Person, die das Wort gegeben hat, nämlich Jesus. Jesus ist das lebendige Wort, er ist das fleischgewordene Wort, er gibt Geist und Leben und du kannst sein Wort nicht loskoppeln von ihm als Person. Du kannst keine blanken Glaubensmechanismen draus machen und den Leuten sagen, glaube an das Wort. Das ist richtig und das hat Petrus gemacht. Aber du musst dich parallel dazu im gleichen Moment auf den hin innerlich ausrichten, der das Wort gesprochen hat. Und solange wie wir auf das Wort hin agieren, handeln und die Blickrichtung beibehalten, trägt das Wasser. Aber sobald wie wir den Blick von Jesus abwenden, fangen wir an zu sinken, weil sich in unserem Herzen was verändert hat. Und das, was sich in unserem Herzen dort befindet, wie das genauso bei Petrus der Fall war, das will der Herr rausnehmen. Und das hatte der Konrad wohl im Frühgebet schon mit diesem Korkenzieher, wo der Herr etwas aus der Tiefe unseres Herzens herausziehen möchte, was einen Verschluss darstellt, das Leben aus uns herausfließen, dass sich das Leben entfalten kann. Das heißt, der Herr will wirklich diesen Korken, der dieses Leben in uns verschließt, diesen Korken des Zweifels und der Furcht herausziehen, damit unsere Herzen frei werden und nicht anfällig für die Blickrichtung ändern und Furcht entwickeln und dann kommt Kleinglauben hervor. Der Herr möchte uns davon befreien. Ihr seht ja, wie zerstörerisch diese Kraft von Zweifel und Furcht ist. Weil wir gehen zu leger mit Zweifel und Furcht um. Wir sagen, das ist zu menschlich. Weil alle Menschen haben Furcht. Ich habe schon solche Predigten gehört früher in der Kirche. Jeder Mensch hat Furcht. Der Herr hat gesagt, ihr habt alle Furcht, wir haben alle Furcht und es ist menschlich, lebt damit. Nee, das ist zerstörerisch. Furcht produziert Zweifel. Und das lässt dich sinken. Denk dran, das, was die Situation dort verändert hat, damals auf dem See Genezareth, ist geistig auf uns zu übertragen. Was bei Petrus ihn zum Sinken gebracht hat, war die Veränderung hier drin. Eine Blickrichtung weg von Jesus auf die Umstände. Und sofort kam Furcht in sein Herz. Lest mal ganz genau durch. Vers 30. Als Petrus aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er: Herr, rette mich. Das heißt, er fürchtete sich vor den Wellen. Und in dem Moment war der Glauben auf ein Minimum runtergefahren in seinem Herzen. Im selben, das ging so schnell, dass er sofort anfing zu sinken. Furcht zerstört den Glauben. Und was sagt Jesus zu ihm? Jesus sagt nicht zu ihm: Du Furchtsamer, warum hast du dich gefürchtet? Jesus sagt zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Im Vers vorher steht, Petrus fürchtete sich. Steht nicht dort, dass er zweifelte. Und Jesus sieht das Resultat von Furcht. Er sagt: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Zweifel kommen nicht einfach so. Zweifel entstehen durch Furcht. Und wohlgemerkt, hier geht es um eine Thematik von Jüngern. Das heißt Jünger, die Jesus kennen, Jünger, die das Wort Gottes kennen, Jünger, die auf das Wort Gottes hin handeln. Das sind keine Ungläubigen, sondern die sind schon auf einem guten Weg. Aber wenn du als Jünger auf das Wort hin handelst und deinen Blick von Jesus abwendest, kommt Furcht, weil die Welt ist voller Furcht. Unser ganzes Umfeld, unsere ganze geistige Atmosphäre global, nicht nur in der Ukraine, wo der Krieg herrscht, oder jetzt in Israel, seit 2 Tagen jetzt dort 585 Raketen abgeschossen worden aus dem Gazastreifen bis heute früh. 119 sind auf ihrem eigenen Territorium runtergegangen, haben dort Opfer verursacht und die Opfer wurden den Israelis in die Schuhe geschoben. Aber die haben ihre eigenen Leute abgeschossen, weil ihre Raketen es nicht über die Grenze geschafft haben. Ich glaube, 29 sind im Mittelmeer gelandet und 98% sind abgefangen durch Iron Dome. Wenn mal so ein Video habe ich gesehen, das blitzt nur so am Himmel, wo die Raketen abfangen, aber die Menschen drunter haben Furcht. Das heißt, es gibt die Kriegsgebiete und wie sich das, in Kosovo wird gezündelt, in Aserbaidschan, Armenien, gibt es auch schon da in diesen grenznahen Kriegshandlungen. Das heißt, es zündelt überall. Jesus hat das vorhergesagt. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Aber fürchtet euch nicht, sagt er Matthäus 24. Fürchtet euch nicht. Das ist noch nicht das Ende. Fürchtet euch nicht. Was produziert Furcht? Zweifel. Und Zweifel zerstört den Glauben. Fürchtet euch nicht. Die ganze globale geistige Situation ist immer stärker aufgeladen mit Kontrolle, Manipulation und Einschüchterung, um die Menschen unter Furcht zu bringen, um sie gefügig zu machen. Und Gott hat sein Volk auf dieser Erde und Jesus ermutigt uns: Keine Furcht. Matthäus 24, wenn er davon hört, wenn er es mitkriegt, fürchtet euch nicht. Lasst euch nicht einschüchtern, denn das zerstört euren Glauben. Und der Kleingläubige fängt an zu sinken. Er wird es leider nicht schaffen, wenn Jesus nicht kommt, ihn rausrettet. Das heißt, Furcht bringt Zweifel im Herzen hervor und zerstört den Glauben. Hier drin hat sich das was sich in Petrus in einem Bruchteil von einer Sekunde verändert hat, weil er die Blickrichtung von Jesus wegwandte. Furcht, Zweifel. Das sorgte dafür, das sorgte dafür, dass das Wasser nicht mehr trug, dass das übernatürliche Wunder plötzlich nicht mehr weiterging. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, auf das Wort Gottes hin handeln, aus dem Boot aussteigen, aber beständig den Blick auf Jesus ausgerichtet halten, damit wir auch es schaffen. Amen. Damit keine Furcht und kein Zweifel in unser Herz hineinkommt. Glaube, wir hatten uns nicht abgesprochen, Simone hat schon bei der Begrüßung darüber gesprochen, ist etwas, was wir ganz neu lernen müssen. Wenn die Sicherheiten dieser Welt wegbrechen, müssen die Gläubigen anfangen zu lernen, zu glauben. Und das Erste ist keine Furcht, weil Furcht zerstört durch Zweifel den Glauben. Das Wort, was du bereits in dir hast. Glaube ist keine Anstrengung. Du musst dir das nicht rausquetschen. Und du musst einfach das Wort Gottes nehmen, daraufhin handeln und den Blick auf Jesus ausrichten. Das ist alles, was Glaube beinhaltet. Es ist keine komplizierte Sache, wo du dich innerlich ankrampfst und wie eine Zitrone den letzten Tropfen deiner Worte Gottes, die du vielleicht noch ganz unten drin hast in deiner Erinnerung, rauspresst. Ah, in den Wunden von Jesus bin ich geheilt. Wo steht das? Jesaja irgendwo, 53. Ja, ich hab's gerade noch so. Und jetzt glaube ich mit aller Macht dran. Nee, das Wort ist da. Glaube ist nicht anstrengend. Das Einzige, was du machen musst, auf das Wort hin handeln und auf Jesus ausgerichtet bleiben, innerlich. Dann trägt das Wasser. Bevor wir auf das Schauen auf Jesus nochmal näher eingehen, möchte ich nochmal was erklären. Es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Unglauben und Kleinglauben. Hier geht es nicht um Unglauben, hier geht es nicht um Ungläubige, hier geht es um Kleinglauben. Jesus hat seine Jünger in Kapitel 8 im Boot angesprochen, hat gesagt, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam, als er dort geschlafen hat. Und hier spricht das wieder zu Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du dich gefürchtet? Warum hast du gezweifelt? Das heißt, Kleinglaube ist etwas, was in den meisten Nachfolgern von Jesus wahrscheinlich doch noch stark vertreten ist. Das heißt, sie kennen Jesus, sie akzeptieren ihn, sie sehen ihn als den Sohn Gottes, als den Messias. Sie achten sein Wort, sie wertschätzen sein Wort, sie glauben sein Wort. Aber trotzdem wird der Glaube in uns auf ein Maß runtergeschafft, wo Jesus sagt, Kleingläubige erreichen nicht, was das Wort sagt, und zwar durch Furcht und Zweifel. Wenn wir mal ein Kapitel zurückgehen, bloß um mal den Unterschied rauszuarbeiten, Matthäus 13, 53 bis 58, dort lesen wir die Begebenheit, wo Jesus in seiner Vaterstadt, wo er aufgewachsen ist, in Nazareth ankommt und dort geht er in die Synagoge und lehrt dort über Jesaja 61, das lehrt man in einem anderen Evangelium. Und dann die Leute in seiner Vaterstadt, sie sagen, wo hat dieser solche Weisheit, solche Wunderkräfte? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Vers 55, Kapitel 13. Heißt nicht seine Mutter Maria, seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? Sind nicht auch seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Das heißt, die Leute in seiner Vaterstadt, sie kannten ihn, die haben Jesus aufwachsen sehen, haben gesagt, hier, seine Mutter, Josef war schon nicht mal am Leben, und ist nicht seine Mutter hier, seine vier Brüder hier, wovon dann zwei, der Jakobus und Judas, ja auch dann einen Brief geschrieben haben im Neuen Testament, die dann auch zu seinen Jüngern gehörten. und dann auch mindestens zwei Schwestern, weil Schwestern ist hier in der Mehrzahl. Das heißt, Jesus hatte mindestens 6 Halbgeschwister, 4 Brüder und 2 plus Schwestern. Und das sagen die, haben Jesus auf ein irdisches Maß runtergeschaffen und gesagt, du, guck mal, die Mutter ist hier, die Geschwister ist hier. Woher hat denn diese Wunderkraft und diese Weisheit? Ist da nicht der Sohn des Zimmermanns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Das heißt, Unglauben kam daraus hervor und so konnte Jesus aufgrund dieses Unglaubens keine Wunder großartig wirken in Nazareth, wie er es in anderen Städten getan hat, weil die Leute ihn innerlich abgelehnt haben. Sie haben ihn nicht akzeptiert als Sohn Gottes, sondern auf ein menschliches Maß runtergeschafft. Sie nahmen Anstoß an ihm. Das ist Unglauben, wenn die Menschen Jesus ablehnen. Dann ist Unglauben. Aber die Gläubigen, die ihn angenommen haben und die mit ihm gehen, sein Wort achten, dort liegt das Problem. Und mit diesem Problem hat jeder von uns zu tun. Wenn du dich mal reinversetzt in bestimmte Situationen und du kennst das Wort Gottes und du versuchst, Glauben zu haben für diese Situation und dann kommt so leicht wie beim Petrus, du schaust davon Jesus weg und du siehst auf deine Erfahrung. Guck mal, nee, hier hat es nicht funktioniert. Dann kommt alles hoch. Nein, bei dem hat es nicht funktioniert. Guck mal, der lebt schon gar nicht mehr. Oder das ist, ne? Man fängt dein Verstand an, dir alles Mögliche hochzubringen, wo es nicht funktioniert hat. Denn da schaust du von Jesus weg und das produziert in dir Furcht. Es könnte nicht passieren. Und daraus wächst Zweifel. Du bist da nicht mehr sicher. Ein anderes Beispiel, was jeder von uns schon durch hat. Der Herr sagt, gibt dir einen Impuls. Gib dieser Person im Verwandtschaftskreis, auf Arbeit oder auf der Straße, irgendwo, gib dieser Person jetzt Zeugnis von mir. Erzähle von meiner Liebe und von meinem Erlösungswerk, dass ich sie liebe. So, denkst du, okay. Nährst du dich dieser Person? Oder es kann Person sein, die du schon ganz lange kennst. Aber in dem Moment, wo du ansetzt, jetzt gemäß des Wortes zu handeln, in ihm mal kurz was irgendwie im Gespräch einfließen zu lassen, auszusehen und von Jesus zu bezeugen, dass er diese Person liebt und dass er Rettung hat für sie, in dem Moment Furcht. Kennt ihr das? Nee, mache ich jetzt nicht. Was sollten die Person von mir denken und wie wird sie jetzt reagieren? So ein kleiner Anflug von Furcht. Und dann kommt Zweifel, es wird doch nichts passieren. Und versteht ihr? Und dann lässt du das. Und hinterher machst du dir echt Gedanken, warum hast du nichts gesagt? Da bist du hinterher, bist du wieder voller Glauben, voller Mut. Und in deinen Gedanken mal spielst du die Situation durch. Ja, das hätte ich gesagt. Aber in dem Moment, wie bei Petrus, da war voller Glauben, voller Elan, ist rausgegangen, aber ein kleiner Blick abweichen, Furcht, Zweifel, weg, machst du es nicht. Ich kenne solche Situationen und ich habe mir jetzt echt mal angewöhnt, das zu überspringen, dieses Gefühl oder dieses Innere, was dann aufkommt. Nee, mach's jetzt, nee. Und das ist Furcht. In dem Sinn ist es Menschenfurcht. Furcht vor Menschen. Furcht, wie geht das aus? Furcht, wie wird die Person reagieren? Und das Wort sagt eigentlich ganz klar und deutlich, Menschenfurcht ist Götzendienst. Dann fürchtest du die Menschen mehr wie Gott. So. Und ich versuche das zu überspringen und zu reden, bevor dieses Gefühl in mir Schaden anrichten kann. Oder Furcht und Zweifel hervorbringen kann. Versteht ihr, mit was wir zu tun haben, was der Herr mit seinem Korkenzieher rausziehen muss? Diese Furcht, die Zweifel produziert. Oder wenn du für Kranke betest, die in Krankheit, diese Furcht, aha, bei dem hat es nicht funktioniert, das und das, und der ist auch noch krank und der hat auch schon gebetet. Und wie soll das jetzt hier passieren? Das zerstört sofort den Glauben. Oder lasst uns doch mal von einem ganz anderen Thema sprechen. Von dir selbst. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, über dein geistiges Wachstum? Weil Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das wächst vom Senfkorn zum großen Baum. Und so möchte er, dass wenn wir ihn empfangen haben, wachsen vom Senfkorn, wo wir uns bekehrt haben, bis zum großen Baum, der Blätter treibt, wo andere drunter Schatten finden. Das heißt, wo wir anderen zum Segen werden. Lasst uns mal darüber reden, unser geistiges Wachstum. Dem Herrn vertrauen, dass er dich weiterführt, Schritt für Schritt zu ihm hin, auf immer weitere Ebenen des Glaubens und der Gemeinschaft und der Gnade, wie er dich gebrauchen kann. Wo sind wir da irgendwo stehen geblieben oder stecken geblieben, wie die Jünger im Boot, die sich von den Wellen schaukeln lassen haben? Lasst uns mal von Jesus herausgefordert werden, wenn er mal im übertragenen Sinn auf dem Wasser erscheint und du sagst, Herr, lass mich zu dir kommen, lass mich etwas für dich tun. Gebrauche mich, damit ich Menschen zu dir führe. Gebrauche mich, dass ich Menschen die Hände auflege und sie werden gesund und das Dämonen ausfahren. Gebrauche mich. Herr, bitte. Und Jesus sagt, kein Problem, komm. Dazu habe ich dich berufen. Und dann schau auf ihn, handel auf sein Wort und alles wird geschehen. Amen. Er sorgt dafür. Aber wie ist es, wenn wir über unser geistiges Wachstum, hast du überhaupt schon mal darüber Gedanken gemacht, so großartig, über deinen geistigen Zustand und dein geistiges Wachstum, dann ist es an der Zeit, mal darüber nachzudenken. Senfkorn, großen Baum. Wo stehen wir? Bitte den Herrn, dass er dich weiterführt. Und er sagt, komm, und du gehst, und das Wasser trägt, wenn du den Blick auf ihn gerichtet hast. Er bringt dich von Psalm 84, er bringt dich von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis dass du den wahren Gott zu Zion siehst. Lass dich nicht abhalten von den inneren Empfindungen, bei mir funktioniert das nicht. Oder ich habe schon so oft versucht, aber ich bin so müde und so gelähmt, ich will jetzt nicht mehr. Wisst ihr? Diese Dinge bremsen deinen Glauben aus. Entwickel doch erstmal neuen Glauben für dich selbst, dass dein Meister zu dir sagt, komm zu mir auf die nächste Ebene. Und lass dich nicht abhalten von den Umständen oder wie du dich selber siehst und wie du dich selber empfindest. Jesus kann dich aus diesen ganzen Situationen herausziehen und mit sich ins Boot bringen. Amen. Er ist immer noch Gott und er wird immer noch Gott bleiben. Glauben wir, dass er Gottes Sohn ist? Dieser Zweifel, der aus Furcht entsteht, das ist unser Problem und das zerstört den Glauben in uns. Jakobus 1, Vers 5 bis 8. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn du Mangel hast an Weisheit, haben wir alle irgendwo, ne? So dann bitte Gott, dass er dir Weisheit für deine Situation gibt, die du brauchst. Und das Gute, was hier steht, so erbitte sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Er gibt Gott allen gern und ohne, dass er dir was vorhält. So wird es ihm gegeben werden. Ich finde das so super, wie Jakobus, übrigens, habe ich vorhin gelesen, ne? Das ist ein Halbbruder von Jesus gewesen. Dieser Jakobus, der den Brief geschrieben hat, war ein leiblicher Sohn von Maria und Josef. Das war dann der Apostel später in Jerusalem. Ist natürlich dann auch, ich glaube, 45 oder 48 nach Christus eines Märtyrertodes gestorben, hat das Zeugnis mit seinem Leben bezahlt. Aber er hat einen richtig super Brief geschrieben, wenn du den Jakobusbrief mal liest. Das sind zwei Brüder im gewissen Sinne vom Fleisch her. Du merkst die Art und Weise, wie Jesus gepredigt hat, so knapp und inhaltsvoll. Zack, und so ähnlich schreibt er seinen Brief. Also nicht so lange Ausführung. Manchmal gleicht das den Ausführungen von Jesus. Und der Bruder färbt ab. Aber was er hier vom Glauben schreibt, und er bringt hier im Vers 5 den Charakter Gottes hervor. Der Gott, wenn du Gott bittest um Weisheit, dieser Gott, dieser Vater, er gibt allen gern. Und ohne, dass er den Menschen was vorhält. Warum kommst du schon wieder zu mir? Und es wird ihm gegeben werden. Und jetzt kommt es wieder, das Problem der Nachfolger von Jesus, Vers 6 und 7 und 8. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Na? Wenn du auf dem Peak bist, hier von der Welle, oh, jetzt glaube ich, fühlst du dich wie der Glaubensheld, na, wie Gideon zum Beispiel, und dann geht es wieder mal in die Tal rein und da fühlst du dich total depressiv, wie Elia, nachdem Isabel ihn dort hier den Brief geschickt hat, hast du dich unter einem Ginsterbusch verkrochen. Also es geht mal rauf und mal runter. Keine Beständigkeit. Das ist ein Zweifler. Vers 7, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann oder eine Frau mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen Wegen. Hier wird der Zweifler nochmal klar beschrieben. Ein solcher Mensch, der zweifelt, denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Seht ihr, wie zerstörerisch Furcht und Zweifel sind? Das sorgt dafür, dass wir nichts empfangen von dem Herrn. Und es ist ein Zeichen, wie Jakobus ja schreibt, von einem geteilten Herzen. Ein solcher Mensch, denke nicht, dass er empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Deswegen brauchen wir zu dem Wort Gottes, dass Gott gerne gibt, sein Charakter, dass Gottes Verheißung wahr sind, dass er das gerne geben möchte, brauchen wir das beständige Schauen auf Jesus, damit wir, egal ob es eine Senke gibt in unserem Leben oder ein Peak, eine Höhe, beständig ausdauernd in eine Richtung laufen, ungeteilten Herzens und beständig in unseren Wegen. Dafür sorgt das beständige Schauen auf Jesus. Deswegen werden wir auch vom Hebräerbrief, Hebräer 12, 1 und 2a, werden wir ermutigt, von all diesen irdischen Sorgen, den Dingen wegzuschauen und hinzuschauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Das heißt, dieses Hinschauen produziert in uns den Glauben und es vollendet es auch. Im Prinzip beschreibt der Hebräerbrief Kapitel 12, 1 und 2 haargenau das, was ich jetzt versucht habe, von der Begebenheit mit Petrus zu erklären. Wegschauen von den Dingen, wegschauen von den Wellen, und im Hebräerbrief steht dort nicht die irdischen Wellen, sondern Sorgen, Zweifel, Lebenssorgen und Sünden. Dass wir von diesen Dingen wegschauen und hinschauen, beständig auf Jesus, der diesen Glauben in uns hervorbringt und auch dafür sorgt, dass wir am Ende ankommen. Amen. Alleine nur das Wort Gottes nehmen und daraufhin handeln, ohne auf Jesus ausgerichtet zu bleiben, bringt uns nicht ans Ziel. Wir brauchen beides, das Wort, handeln und ausgerichtet bleiben auf Jesus. Denn, Merksatz, was wir anschauen, das prägt uns. Ganz einfach, Petrus ging, was er anschaute, prägte ihn. Schaute auf Jesus, trug das Wasser. Schaute er auf die Wellen, Furcht, Zweifel, Untergang. Was wir anschauen, prägt uns. Ich meine, es sind nicht nur die Medien, dies auch. Aber wir brauchen auch Vorbilder des Glaubens. Und wir brauchen Jesus in unseren Herzen, den wir anschauen. Mit unseren Herzensaugen ist es im neuen Bund. Wir haben heute gesungen im Lobpreis. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei. Ja, du kannst Jesus beständig schauen. Mit deinen Herzensaugen ihn wahrnehmen. Und diesen Blick von ihm dürfen wir nicht wegrichten. Was wir anschauen, prägt uns, und als warnendes Beispiel, was das für tödliche Folgen hatte. ist die Begebenheit mit den 12 Kundschaftern, die das verheißene Land auskundschaften sollen, habe ich schon länger mal drüber gesprochen. 12 Mann sahen dasselbe. Aber nur 2 sahen mit Gottes Augen, mit Glauben und waren auf Gott ausgerichtet. Und als die anderen 10 gesagt haben, wir sahen die Riesen, wir sahen hohe Mauern, wir sahen das, wir sahen die Wellen im übertragenen Sinn und das aufgezählt haben, standen Josua und Kaleb auf und haben gesagt, ja, das stimmt, aber wir sehen die Verheißung Gottes. Wir sehen, Gott wird uns dort hineinbringen. Er wird die Feinde vor uns herschlagen. Sie sahen die Dinge, aber diese Riesen, guck mal, die Nephilim, ein paar Meter hoch und die hohen Wellen, das hat den Josua und Kaleb, die hochachtungsvoll, es hat ihnen keine Furcht eingejagt. Sie ließen sich von diesen Riesen nicht einschüchtern. Es war kein Zweifel dann in ihrem Herzen, sondern sie konnten im Angesicht dieser Nephilim immer noch sagen, wir werden sie fressen wie Brot. Unser Gott wird sie vor uns her vertilgen. Was wir anschauen, prägt uns, wie wir es schauen. So, jetzt mal von den Begebenheiten des Alten Testaments mal auf unsere neue Zeit im Neuen Bund. Das Schauen auf Jesus, innerlich beständig ausgerichtet sein, bedeutet, was siehst du, wenn du Jesus innerlich siehst? Du siehst als erstes seine Liebe, die du niemals erfassen kannst, die dich errettet, erlöst, teuer erkauft hat. Er hat alles für dich gegeben. Hat man auch im Lobpreis heute. Er hat seinen letzten Blutstropfen für dich gegeben. Und Paulus sagt, diese Liebe des Christus, die unser Verständnis bei Weitem übersteigt, wir können es nicht erfassen. Du kannst nur sagen, die Liebe des Christus. Und dahinter verbirgt sich ein millionenfaches Meer. Also Millionen Kubikmeter. Wenn du auf Jesus schaust, siehst du diese Liebe, die er zu dir hat. Er hat dich gerettet, er hat dich erlöst, er hat dich gerecht gemacht und er trägt dich heute, bis heute und er trägt dich heute. Und er hat verheißen, Matthäus 28:20, er ist mit dir, bei dir, bis ans Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters. Egal, welche Stürme noch über diesen Planeten gehen und wie lange die Braut Christi hier noch ausharren muss. Er ist bei dir. Richte den Blick ständig auf ihn. Was du siehst, ist seine Liebe und seine Liebe inspiriert dich. Das ist das, was dir Kraft gibt. Das ist das, was dich befähigt, im Gehorsam gegenüber das Wort Schritt für Schritt zu gehen. Du bist abhängig von ihm, du stehst in einer Liebesbeziehung zu ihm, in der Gemeinschaft und daraus kommt Vertrauen. Versteht mal, was der Kern dieser Sache ist, dieses Schauen auf Jesus, seine Liebe ständig vor Augen zu haben, produziert in uns diese Gemeinschaft mit ihm, auch des Dachs über. Im Neuen Bund ist es möglich, Jesus alle Zeit zu schauen, innerlich wahrzunehmen, auch wenn wir arbeiten oder irgendwas zu tun haben. Das ist uns geschenkt. So, und dass diese Liebe ständig Zugang hat, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und das baut Vertrauen auf und Glaube. Amen. Das hat Jesus uns geschenkt, diese Beziehung zum Vater, die wir dort haben, dieses Vertrauen in seine Güte. Denn wenn wir Jesus schauen, dann wissen wir und erkennen, dass Gott gut ist. Matthäus 7:7-11, ich zitiere nur, wo Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Dann sagt Jesus, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, umso wie viel mehr wird der Vater in den Himmeln denen Gutes geben, die ihn bitten. Amen. Wenn du auf Jesus schaust, siehst du den Vater und du siehst seine Güte, du siehst seine Liebe, du siehst seinen Charakter. Und das brauchen wir, um den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Dass sein Wort wahr ist. Die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. 1. Johannes 4. Die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Und wir müssen von diesem Geist der Furcht befreit werden. Und von dem Geist des Zweifels und des Kleinglaubens. Hinter diesen Dingen stecken Dämonen. Wenn es eine längere Zeit kultiviert wird in unseren Herzen, kommt ein Geist des Zweifels, ein Geist der Furcht. Geist des Unglaubens gibt es auch, Geist des Kleinglaubens. Bei vielen Christen vorhanden. Wir brauchen Befreiung davon. Die vollkommene Liebe, wenn wir zu Jesus schauen, treibt diese Furcht aus. Und wenn die vollkommene Liebe die Furcht austreibt, was füllt unser Herz? Der Glaube und das Vertrauen auf das Wort und den Charakter dessen, der das Wort gegeben hat. Amen. Furcht und Zweifel lähmt. Glaube handelt und empfängt. Furcht und Zweifel lähmt. Wie ich vorhin schon sagte, das kenne ich aus meinem Leben, kennt das sicher auch. Du willst gemäß des Wortes handeln oder was tun und plötzlich stockt es in dir, weil Furcht da ist und Zweifel. Du gehst keinen Millimeter weiter, es stockt. Furcht und Zweifel lähmt, Glaube handelt und empfängt. Die Furcht, der Kleinglaube, kommt aus Furcht und Zweifel. Und Furcht kommt aus mangelnder Liebe. Wenn die vollkommene Liebe die Furcht austreibt, sorgt ein Liebesmangel in unseren Herzen dafür, dass Furcht aus dir reinkommt. Weil wenn dein Herz mit der Liebe des Vaters und der unaussprechlichen Liebe des Christus gefüllt ist, hat es keinen Raum mehr für Furcht. Weil diese vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Beides kann ja in dir sein. Das heißt, Kleinglauben ist im Grunde ein Mangel an Liebe. Und ein Mangel an Liebe ist ein Mangel an Vertrauen. Aber dieser Blick auf Jesus und den Vater füllt unser Herz mit dieser Liebe und Glaube wird freigesetzt, dass wir empfangen. Das sind diese, für Gläubige, die das Wort kennen, sind das ein Hindernisgrund, dass wir nicht empfangen, dieser Kleinglauben. Und der zweite Hindernisgrund, das hat auch etwas mit unseren Herzen zu tun, dass wir nicht empfangen. Das steht in Markus 11, 24 bis 26. Ich schneide es nur an, das ist Unvergebenheit und Unversöhnlichkeit. Markus 24, dort in diesen Versen 24, 26 und den vorhergehenden spricht Jesus über den Glauben. Und dann unmittelbar danach bringt er die zwei Verse. Wenn du deinen Schuldigern nicht vergibst, wird er dein himmlischer Vater auch nicht vergeben. Das heißt, Unvergebenheit, ja, oder ich lese es nochmal vor. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, wird es euch werden. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretung vergebe. Vers 25, wenn ihr steht und betet, vergebt. Weil Unvergebenheit und Unversöhnlichkeit in unserem Herzen töten ebenso den Glauben. Warum? Weil unser Herz mit Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit nicht mit Liebe gefüllt ist und nicht mit Frieden. Weil wir dann Bitterkeit, Hass, Ärger, Groll, Ablehnung gegenüber einem Menschen haben und so ein Herz empfängt nicht. Weißt, du kannst dort Glaubensmechanismen anwenden, aber das hat nichts, das funktioniert nicht, weil dein Herz muss mit Liebe gefüllt werden, mit Frieden und dann kannst du auf das Wort hin handeln. Das sind so, gibt es sicher noch mehr, aber das sind so die zwei gravierendsten Hindernisse, dass wir als Gläubige, die wir das Wort kennen und auch entsprechend handeln, nicht empfangen. Kleinglauben, Unvergebenheit. Der Teufel fürchtet Glauben und er fürchtet Gläubige. Warum fürchtet der Teufel Gläubige? Weil 1. Johannes 5, 4 und 5 steht, dass unser Glaube an den Sohn Gottes der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Wer ist nicht der, der überwindet, wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ein Gläubiger glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er handelt entsprechend seines Wortes und hat eine Liebesbeziehung zu ihm. Er ist praktisch wie Jesus auf dieser Erde. Und vor diesen Menschen hat der Teufel unwahrscheinlich Angst. Deswegen versucht er erstens das Wort zu stehlen. Zweitens dich zu Unvergebenheit zu verführen, Bitterkeit, Hass und Groll. Ärger. Und drittens, das ist die meiste Form, zu Kleinglauben, der aus Furcht und Zweifel kommt. Denn so ein Mensch wird nichts empfangen und du bist dann für den Teufel halt nicht gefährlich. Du kannst die Verheißung Gottes nie abrufen, auf dieser Erde herunterholen. Gut, versteht ihr jetzt, was die Situation bei Petrus verändert hat und was es oft auch bei uns der Fall ist, was bei uns die Dinge nicht zur Vollendung des Empfangens bringt, hier drin. Ich finde das eine ganz krasse Aussage, ganz stark, dass was in unseren Herzen sich bewegt, eine Auswirkung auf unser Umfeld hat. Ob das Wasser trägt oder nicht trägt. Die Umstände bleiben dieselben. Aber wie sich das verändert dann? Es hier drinnen entscheidet sich das. Unser Herzen ausgerichtet auf Jesus, sein Wort im Herz, handeln auf sein Wort, verändert die Dinge zum Guten. Du bringst das Reich Gottes in jede Situation. Ihr Lieben, lasst uns Buße tun für Zweifel, Furcht und Kleinglauben. Das muss raus aus unseren Herzen. Und die Liebe Gottes muss rein. Amen. Ich rede hier zu Gläubigen, denen man nicht das ABC von ganz unten beibringen muss, wo man sagt, du musst das Wort Gottes in deinem Herzen tragen. Wir haben das Wort Gottes drin. Wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes. Wie die Jünger. Aber ihr Problem war Kleinglauben und unser Problem ist auch oft Kleinglauben. Halt den Blick beständig im Alltag auf Jesus ausgerichtet. Und du merkst das, wenn du das tust, wenn am Anfang vielleicht noch nicht ganz so, aber wenn du das beständig praktizierst in schwierigen Situationen oder wenn es darum geht, wenn es darauf ankommt, innerlich einfach mal auf Jesus ausrichten. Du merkst, wie plötzlich hier was sich verändert. Plötzlich kommt Leben rein, du spürst seine Liebe und du spürst vor allen Dingen eine totale Ermutigung. Das kommt von Jesus. Wenn du auf ihn ausgerichtet bleibst. Und lass das wirklich mal in dein Herz sinken, dass das nicht einfach was ist, was jedem Christen passiert und was man so Lächer ablegt zur Seite. Ja, ich bin immer so furchtsam und ich bin immer einer, der halt mal bezweifelt. Das ist eine zerstörerische Kraft. Haben wir heute aus dem Wort Gottes gelernt. Dann lass uns doch einfach mal aufstehen und du kannst es mal in deinen Worten mal formulieren. Bist frei, ne? Aber lass uns doch mal die Gelegenheit jetzt nutzen, und lasst uns vor Jesus das mal bekennen. Wenn du willst, kannst du auch gerne nach vorne kommen, kannst es öffentlich bekennen, weil das macht noch mehr frei, wie es der Klaus Dieter heute schon gemacht hat. Bekennt einander laut eure Sünden, dann hat der Teufel keine Handhabe mehr. Das ist ein Zeichen von Demut, kannst du gerne machen. Ich lege das Mikrofon hin. Du kannst auch auf deinem Platz tun. Aber bekenne mal Jesus deine Furcht, deinen Zweifel und deinen Kleinglauben und bitte ihn, dass er das aus deinem Herzen empfand und dass er seine Liebe in dein Herz hineingibt. Und wenn noch Unversöhnlichkeit, Unvergebenheit in dir drin ist, Gib das ans Kreuz, werf es los und lass die vollkommene Liebe dein Herz erfüllen. Jesus, wir danken dir, dass wir vor dir stehen dürfen. Danke für dein Wort, Herr. Danke, dass du uns ganz klar heute ermutigt hast, jede Form von Furcht und Zweifel und Kleinglauben vor dir abzulegen, dass du das aus unseren Herzen herausziehst, entfernst und dass deine unbeschreibliche Liebe uns erfüllt, dass wir klar auf dich ausgerichtet bleiben und gemäß deines Wortes handeln. Und Jesus, wir kommen vor dich, wir kommen vor dein Kreuz, wir bekennen dir unsere Sünden, auch dass wir das gar nicht so ernst genommen haben mit unseren Zweifeln und Furcht. Herr, überführe uns da erstmal in unserem Herzen, dass es eine echt krasse Sünde ist, die uns selbst Zerstörung bringt. Und wir bringen das alles an dein Kreuz, die Furcht, den Zweifel und den Kleinglauben. Und das nicht ausgerichtet sein auf dich. Und danke, dass du jetzt wirkst, Heiliger Geist. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du die Gebete des Herzens auch empfängst und dass du handelst. Ich lege das Mikro hin, wer möchte, kann es auch gern öffentlich tun. Aber lass es mal eine Zeit noch nehmen, dass du das persönlich mit Jesus mal durchsprichst.
Jesus, ich will meine Knie beugen vor dir und dir diese Zweifel hinbringen, dass du mich nie gebrauchen kannst mit meinem verkorksten Leben. Was kann ich dir eigentlich hervorbringen? Wo kann ich eigentlich in dein Reich dienen? Ich habe so ein verkorkstes Leben. Aber diese Zweifel lege ich jetzt ab. Diese Zweifel lege ich jetzt ab. Du hast zu viele Menschen gebraucht, die ein Nichts in der Welt waren. Und ich weiß, dass ich ein Nichts bin, aber durch dich bin ich alles. Und du hast mir alles gegeben. Und so lege ich jetzt jeden Zweifel, jede Furcht und jeden Unglauben oder auch Kleinglauben ab vor dir. Und ich werde es erleben, wie ich mit meinem Gott über Mauern springen kann. Ich durfte es schon erleben und ich werde es noch mehr erleben. Halleluja, du hast einen wunderbaren Plan für meine Zukunft.
Bitte, Jesus, vergib mir, wo ich einfach meinen Blick nicht konstant auf dich gerichtet habe. Herr, wo ich weggeguckt habe von dir auf die Umstände, die Sachen, die nicht in Ordnung sind. Herr, wo ich reagiert habe, wie es dir keine Freude macht. Ja, wo ich mich geärgert habe oder wo ich zornig war, Herr. Wo ich streng war, Herr, und nicht lieb. Ich bitte dich, dass du mir das vergibst, Herr, und dass du mir hilfst, meinen Blick auf dich gerichtet zu halten, Herr, und so zu leben, ja, wie es wohlgefällig ist vor dir, Herr. Zu deiner Ehre, mein Gott, bitte.
Herr Jesus, bitte vergib auch mir allen Kleinglauben, alle Zweifel, alle Furcht, die ich zugelassen habe. Vergib mir, Herr, bitte reinige mein Herz davon. Fülle mich noch mehr mit deinem Wort, deinem Geist, zu glauben, dass die Dinge geschehen, die du uns gesagt hast. Danke, Jesus.
Und Vater, ich bitte dich um Vergebung, Herr, für all die Situationen, Herr, wo ich hätte Zeuge sein sollen, Herr, wo ich deinem Namen Ehre hätte bringen sollen, Herr, und wo ich meinen Mund nicht geöffnet habe, wo der Feind regiert hat oder die Angst, Herr, davor, was ich sagen könnte oder was die anderen über mich denken, Herr. Und auch, was in Zukunft geschieht, Herr, wenn dort Furcht in meinem Herzen, dass ich sie zugelassen habe, Herr, und dir nicht vertraut habe, dass du gute Pläne und vollkommene Pläne für mich bereithältst.
Lieber Herr, vergib mir meinen kleinen Glauben und hilf mir in Zukunft, meinen Blick auf dich gerichtet zu halten. Amen.
Und Jesus, wir danken von ganzem Herzen, dass du unser Herzen kennst, dass du unser Herzen siehst, dass du als Gebet unseres Herzens genauso wie das Öffentliche gehört hast. Und Jesus, danke, dass du uns herausziehst wie den Petrus und an die Seite nimmst und dass du gemeinsam mit uns in das Boot gehst und alles vertraue ich. Es ist dein Frieden da, wo du bist. Und das spreche auch in unser Herzen hinein, dass du mit uns im Boot bist und dass Frieden kommt in jedes Herz, dass Vergebung kommt, Herr. Sprich die Vergebung zu, denn du sagst in deinem Wort, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns unsere Sünden vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und danke, dass du uns jetzt vergeben hast, dass du uns nicht vorhältst, Jesus, uns nie anklagst, sondern dass du uns reingewaschen und vergeben hast. Und danke, dass du uns die Augen des Herzens auftust, dass wir beständig dich und deine Güte und deine Liebe und deine Kraft auch sehen, deine Majestät, deine Schönheit. Und dass wir deinem Wort vertrauen und auf dein Wort hin handeln. Und Jesus, ich bete, dass du auch jede Wurzel auch von Furcht und Zweifeln und Unglauben aus uns heraus ziehst. Auch von den Vorfahren her, väterlich und mütterlich, sei es eine Blutlinie, Herr. Wir erklären diese Reinigung dort hinein und zieh diese Wurzel raus, Herr, von Unglaube, von Kleinglaube, von Zweifel und von Furcht. Setz uns vollkommen frei. Erklär diese Mächte dahinter gebunden unter deine Füße, Jesus. Jeder Geist der Furcht, jeder Geist des Zweifels, jeder Geist auch der Bitterkeit und der Ablehnung. Und jeder Geist des Kleinglaubens ist gebunden und Unglauben unter deine Füße, Jesus. Und füll uns neu mit deiner Liebe. Füll uns neu mit deinem Wort. Und mit einem ganzen frischen, kindlichen Vertrauen. Und dass wir es wagen, wie Petrus, dich zu fragen und dass du sagst, komm raus aus dem Boot, mit dir Neues zu wagen, auf Dinge in Dinge hineinzugehen, wo wir keine Menschensicherheit haben, aber mit dir Abenteuer zu wagen, um zu erfahren, dass dein Wasser trägt und es dein Wort wahr ist. Setz es ganz neu frei. In Jesu Namen. Amen.